Gerade in der aktuellen Zeit rücken Kennzahlen wieder stärker in den Fokus. Dazu erhältst du in der heutigen Folge sowohl als Mitarbeiter, aber auch als Führungskraft eine Menge Impulse, wie du damit umgehst und erreichen kannst, dass sie unterstützen und nicht demotivieren. Alexander Gries, Geschäftsführer der Dragon und Gries Personalberatung, sagt nämlich, dass umso mehr du als Führungskraft aus dem Tagesgeschäft rausgehst, du KPIs brauchst und du brauchst es noch mal mehr, wenn du indirekt führst, also über Führungskräfte führst. Wie das gut gelingen kann, welche Kennzahlen sie selbst im Unternehmen haben und wie man als Mitarbeiter KPIs für sich und zur Motivation nutzen kann, das erfährst du in dieser Folge.
Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub.
Heute ist bei mir Alex zu Gast, Alexander Gries von der Personalberatung Dragon und Gries. Hallo Alex.
Hallo Simone.
Hi, du kriegst von mir heute ein bisschen eine komprimiertere Vorstellungsversion als bei André, die du neulich hattest. Nur damit der Hörer auch weiß, wenn er noch mehr zum Alex erfahren möchte. Es gibt noch eine Podcast-Folge im Recruitment on the Road Podcast mit dem Thomas André Sola, wo nochmal in epischer Breite auch auf deine beruflichen Erfahrungen, auch Vorerfahrungen, ich sag nur Spargel und so weiter, eingegangen wurde. Ich mach's jetzt heute hier kurz. Du kommst ursprünglich aus der Bank, hast in der Bank gelernt, bist dann zu Perm 4 in die Personalvermittlung gewechselt und hast dich 2019 entschieden, mit einem Partner zusammen die Dragon und Gries Personalberatung zu gründen. Und ihr habt euch rein aufs Thema Steuerexperten sowohl in-house als auch im Beratungsumfeld fokussiert. Ist das richtig?
Das ist richtig, ja.
Das ist richtig. Okay, gibt's sonst noch was du zu deinem Background erwähnen möchtest? Irgendwas, was der Hörer auf jeden Fall wissen sollte, wenn er den Podcast heute hört?
Oh, das ist eine gute Frage. Fällt mir spontan jetzt nichts ein, ehrlich gesagt.
So irgendwas so vielleicht aus dem Nähkästchen. So, was ist eigentlich dein Hobby? Was macht Alex, wenn er nicht in der Personalberatung arbeitet?
Ja, das stimmt. Okay, das ist ein guter Punkt. Ich mache gerade Marathonvorbereitung. Ich habe mir vorgenommen und bin auch angemeldet für den Berlin-Marathon 2025.
Okay.
Den laufe ich dann am 21. September mit und ja, da müsste ich jetzt so langsam mal anfangen mit dem Training.
Ich wollte gerade sagen, warst du schon immer Läufer oder ist das jetzt eher so die Phase so von wegen von hier bis zu dem Baum noch und dann habe ich meine 10 Minuten voll? Also das heißt, du startest jetzt erst durch.
Nein, also ich habe früher Fußball und Handball gespielt. Und letztes Jahr im April hatte der Arzt zu mir gesagt, ich habe ein bisschen zu hohen Blutdruck gehabt und dann wollte ich ein bisschen was dagegen tun. Und ein Thema war dann Sport und dann bin ich dadurch nochmal zum Laufen gekommen. Das hat mir dann tatsächlich mehr Spaß gemacht, als ich gedacht hätte. Mhm. Ja, und dann habe ich gesagt, wenn ich jetzt schon einmal dabei bin, ich bin letztes Jahr auch schon mal so Strecken.
Ziele, 26, gib mir Ziele, genau.
Genau, Kilometer gelaufen. Dann dachte ich, komm, dann setz dir mal ein großes Ziel für 2025. Das ist so der Hintergrund. Ja. Also seit gut einem Jahr bin ich wieder sehr intensiv beim Laufen und vorher bin ich eher Fahrrad gefahren.
Okay. Ja. Nice. Okay. Ja, schön. Also haben wir noch ein bisschen Alex privat auch kennengelernt. Ja. Vielen Dank für den Einblick. Wir haben uns ja heute zusammengefunden, um erstmal so ein bisschen, also wir haben schon ein Ziel, wo es hingeht, aber machen vielleicht nochmal so einen kleinen Schlenker. Du hast ja ursprünglich bei Perm 4 auch gestartet. Welchen Markt hast du da betreut in der Personalvermittlung?
Finance war das. Wir haben, der ganze Bereich hat im Prinzip alles unter dem CFO betreut, auch über verschiedene Branchen weg und deutschlandweit. Und ich habe mich schwerpunktmäßig auf Controller konzentriert.
Controller, okay.
Ja.
Und dann ging es in die eigene Firma. Magst du mal so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob du das noch weißt, aber was war so in deinem letzten Jahr bei Perm 4, was war da dein Umsatz im Bereich Controlling?
350 oder sowas.
Ja, deutschlandweit oder habt ihr das regional begrenzt?
Nee, deutschlandweit. Ich hatte dann sogar ein kleines Team aufgebaut und dann hatten wir es nochmal in verschiedene Branchen runtergebrochen. Also am Ende habe ich dann selbst primär Controller im Maschinenbau, Automotive-Sektor vermittelt. Also sehr, sehr kleinteilig.
Mhm.
Genau. Und der Max hat das, hat Steuerberater, Steuerexperten vermittelt und genau, das war ein bisschen weniger besetzt, das Thema deutschlandweit, deswegen haben wir uns darauf konzentriert bei der Gründung.
Okay. Und hol uns mal ab, wie groß seid ihr jetzt? In welcher Form arbeitet ihr auch mit dem Kunden? Ist das ein erfolgsbasiertes Geschäft, mandatiert? Wie seid ihr so aufgestellt?
Ja, also wir haben Stand jetzt 17 Angestellte plus uns zwei Geschäftsführer an zwei Standorten, Berlin und Aachen, haben deutschlandweit Kunden. Wir arbeiten aktuell größtenteils erfolgsbasiert, haben aber auch klassische Teilzahlungsmodelle. Das kommt immer ganz drauf an, was für Positionen wir dann betreuen. Wenn es jetzt zum Beispiel um Führungspositionen geht, dann sind wir eher im Retain-Search-Bereich. Bei dem klassischen Textmanager ohne Personalverantwortung sind wir eher bei einer erfolgsbasierten Suche. Und da wir zwei Drittel unseres Geschäftes mit großen Steuerberatungsgesellschaften machen, wo die Suche meistens auch erfolgsbasiert läuft, weil wir nicht immer stellenbezogen suchen, sondern nach ja, generell interessanten
Laufend.
Zielgruppen. Genau, dann ist die erfolgsbasierte Suche einfach da der bisschen ja,
Sinnvollere
praktikablere
Weg.
Weg.
Ja, okay. Ihr habt euch ja damals von Perm4 ausgegründet. Das ist ja doch eine sehr performanceorientierte Unternehmung, muss man sagen. Klar habt ihr das jetzt auch nicht gemacht, um jetzt irgendwie ja eurem sozialen Charakter nachzugehen, eurer sozialen Ader nachzugehen. Klar sollte es natürlich auch in der neuen Unternehmung Ergebnisse geben. Aber was war vielleicht sowas, wo ihr sagt, okay, deswegen haben wir uns verabschiedet und mit diesem Gedanken sind wir angetreten. Das wollten wir anders machen damals, als wir gegründet haben.
Ja, also ich habe, also muss man auch mal sagen, ich habe bei Perm4 sehr gerne gearbeitet und ich wurde auch immer gut behandelt, ne? Was aber Fakt war, ist, dass wir den Finance-Bereich im Prinzip allein, fast alleine aufgebaut haben. Perm4 war damals extrem stark in dem ganzen Bereich Vermittlung von Sales-Menschen und die haben uns super Know-how gegeben, was jetzt Vertrieb angeht und so weiter und so fort. Aber diese marktspezifischen Kenntnisse, die haben wir uns im Prinzip selber erarbeitet. Und der Schritt war jetzt gar nicht so groß dann in die Selbstständigkeit, weil wir auch viel damals schon ausprobiert haben, viel gemacht haben. Und es war, hat sich einfach auch richtig angefühlt, mit dem eigenen Namen dann für ein Thema zu stehen, ne? Es war einfach eine gute Chance, die sich damals ergeben hat. Und die haben wir genutzt, ne? Also es war jetzt noch nicht mal so, dass wir komplett da rausgegangen sind, aber natürlich, wir hatten damals auch jetzt keine geringe Fluktuation in der Firma, ne? Also wer jetzt nicht super performt hat, ist auch nicht lange, lange da geblieben. Das muss man fairerweise sagen. Und wir haben oder legen schon sehr viel Wert auf ein familiäres Familienklima, dass jeder mit jedem sprechen kann und jeder auf jeden zukommen kann. Also da haben wir schon immer einen Fokus drauf gesetzt. Wir machen auch viel für das Thema Gesundheit für Mitarbeitenden, ne? Wir haben auch externe Coach, die Personal Trainings machen dann mit den Leuten, solche Sachen. Also das ist uns schon wichtig, dass wir da irgendwo auch den Leuten einen Mehrwert bieten und ja, ein Miteinander oder ein harmonisches Miteinander erzeugen. Ja, also das war damals tatsächlich bei PM4 viel stärker dann auf den Sales. Also auf KPIs fokussiert, lag aber sicherlich auch an der Größe, ne? Also als ich aufgehört habe, waren es, glaube ich, knapp 200 Leute. Also da kannst du ja gar nicht ohne KPIs vernünftig führen. Das muss man auch fairerweise sagen. Ja.
Ja, gut, da bringst du jetzt tatsächlich einen Aspekt mit rein. Also es ist natürlich klar, wenn man am Anfang ist, wenn man noch ein relativ überschaubares Team hat, vielleicht auch alles Direct Reports sind, nur noch keine
Korrekt.
Zwischenebene eingezogen ist, da ist es sicherlich dann auch noch mal ja, einfach praktikabler, das wirklich auch individueller und persönlicher auch in der Führung
Absolut.
umzusetzen. Das wird natürlich dann irgendwann schwieriger, ne, je größer das Unternehmen wird. Und du hast jetzt auch einen Punkt angesprochen, was oft so auch ein Thema ist, was ich höre von Gründern, dass sie sagen, auch gerade das KPI-Thema ist auch etwas, was sie manchmal auch ein bisschen anstrengend empfunden haben bei ihrem vorherigen Arbeitgeber und etwas, was sie dann nicht mehr wollen für ihr Unternehmen. Wie war das denn bei euch damals? Habt ihr da auch so eine Bewegung gemacht, dass ihr gesagt habt, okay, jetzt erstmal, jeder weiß eigentlich, was zu tun ist, wir setzen übergeordnete Ziele und feel free, oder wie lief das bei euch?
Ja, am Anfang war das tatsächlich so. Also wir haben einfach quasi unseren Job gemacht und als wir zu zweit waren dann, und das hat auch gut funktioniert. muss man so sagen, wo wir das am stärksten jetzt gemerkt haben, wie wichtig das Thema ist, ist halt, wie du gerade sagtest, ne, wo das dann mit den Direct Reports aufgehört hat. Ne, also wir haben mittlerweile einen Teamleiter fürs Recruiting und einen Teamleiter für den Sales und den Ident. Und um die zu führen, muss ich ja tatsächlich auch auf die Zahlen gucken und im Prinzip dann auch Maßnahmen besprechen, die dann mit dem Team dann umsetzen. Ne? Also das ist deutlich wichtiger und du kriegst ja auch nicht mehr jede Stimmung mit im Team oder jede Bewegung. Ne? Das heißt, das hat sich jetzt nochmal verstärkt, als wir dann eine zweite Führungsebene eingeführt haben. Ne?
Also
Klar.
ich höre das immer wieder. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, wenn du in der Branche netzwerkst. Ihr seid ja jetzt mittlerweile auch Mitglied bei EBSCO und ich glaube,
Ja.
du bist sogar jetzt im RepCom, oder?
Ja.
Huhu,
Genau.
Gratulation, ja,
Dankeschön, ja.
Gratulation dazu. Also das heißt, das Thema Netzwerken wird ja auch noch mal eine größere Rolle auch für euch spielen und sicherlich hört ihr dann auch hin und wieder mal Führungskräfte, die auf das Thema Kennzahlen, KPIs, Controlling im Ganzen jetzt vielleicht auch nicht so riesen Wert legen. Ich
Ja.
krieg's auf jeden Fall regelmäßig mit, auch in größeren Unternehmen. Woran liegt das, denkst du?
Ja, also ist nur eine Vermutung. Ich glaube, also diese klassischen KPIs, das ist ja irgendwo 80er, 90er Jahre, wo jetzt nur danach geführt wird, ne? Und wenn du jetzt nur nach KPIs führst, ist es ja auch nicht mehr zeitgemäß, ne? Also du musst ja schon immer den Menschen irgendwie als Individuum sehen und schauen, okay, wie kann ich die Stärken, die eine Person hat, noch weiter fördern, ne? Und ich glaube, die Kombination aus KPIs und so diesem individuellen Coaching, individuell die Leute voranbringen, das ist so das, wo ich denke, dass der richtige Weg ist. Meiner Meinung nach, wir kommen halt aus einem extrem starken Arbeitnehmermarkt, ne? Und aus Sicht des Arbeitnehmers erzeugen KPIs natürlich immer Druck. Und wenn du dann bei LinkedIn zum Beispiel liest, du hast ein sehr, sehr sehr, sehr viele Corporate-Influencer mittlerweile, die tollsten irgendwie New Work-Geschichten zeigen und so weiter. Und das funktioniert bestimmt auch für also Top-Performer, die sehr intrinsisch dann ihre Ziele erreichen. Gibt aber viele Leute, die einfach ein bisschen mehr Leitplanken brauchen, rechts und links, um ans Ziel zu kommen. Und kann sein, dass der Arbeitnehmermarkt so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass das Thema KPIs etwas verrufener geworden ist, als es vielleicht noch vor 10 Jahren war. Ich weiß es nicht. Ne?
Aber also, ich finde es immer, ich kann es nicht wirklich nachvollziehen. Also in dem Moment, wo du eine zweite Führungsebene einziehst, wie willst du denn noch
Ja.
Grip darauf halten, dass deine
Ja.
Prozesse eingehalten werden, dass deine Standards eingehalten werden? Es geht ja auch um Qualitätssicherung, ja, es geht ja auch um Effizienz. Also das heißt, dass nicht jeder Mitarbeiter, sage ich mal, dieselbe Erfahrungen, die die anderen davor gemacht haben, nochmal machen muss, sondern
Ja,
dass man sich einfach
absolut.
in ein bestehendes System integriert. Also du hast ja vorhin auch gesagt, wahrscheinlich ist es so, dass mit dem Thema KPIs oft auch Druck kommuniziert wird. Also ich glaube, da kommen wir auch eher so an das Problem heran, oder? Dass
Ja.
nicht die KPIs an sich das Problem sind, sondern eher die Führungskräfte und dass sie vielleicht auch nicht wissen, wie sie damit managen sollen. Auch die Führungskräfte, die eigentlich keine KPIs einführen wollen.
Genau. Also das auf jeden Fall. Also wenn ich die KPIs jetzt nur als irgendwas sehe, was ich irgendwie erreichen muss, dann ist es schwierig. Aber wenn ich KPIs als Hilfsmittel sehe, um mich zu verbessern, ne, dann ist es aus meiner Sicht für beide Seiten ein großer Vorteil, weil wie gesagt, KPIs zeigen dir ja zum einen, wie viele Aktivitäten du zum Beispiel erzeugst. Also das ist eine Fleißarbeit, das kann jeder steuern. Und dann, wie diese Aktivitäten konvertieren. Also was für Ergebnisse erziele ich dann damit? Das ist dann wieder Qualität. Heißt, wenn ich jetzt, die Quantität ist sehr, sehr hoch, die Qualität ist niedrig, dann weiß ich, okay, ich muss irgendwo nachschulen oder mich verbessern oder weiß der Geier was, ne? Und das ist ja eine Hilfestellung. Und das kann ich ja auch von Woche zu Woche nachvollziehen und dann mir entsprechende Trends angucken. Wenn ich einfach nur sage als Führungskraft, ja, ist mir egal, wie du es schaffst, du musst da jetzt irgendwie hinkommen, und komm damit alleine klar, wie du diese Ziele erreichst, das ist halt schwierig. Und ich glaube, da den richtigen Zwischenton zu finden und auch die richtige, im richtigen Moment zu helfen, ne, und zu erkennen, braucht der Mensch gerade Hilfe oder ist er gerade vielleicht einfach nicht motiviert oder ist er vielleicht auch im falschen Umfeld? Das ist gar nicht immer so einfach, ne?
Und welche Tipps hast du da konkret für die Führungskräfte, dass sie, sage ich mal, auch die positiven Effekte von KPIs nutzen können?
Also ich finde, man kann Mitarbeiter und Mitarbeitende immer sensibilisieren, selber auch ein bisschen hinzugucken, ne? Und zu schauen, okay, wenn ich ein Wochenziel habe und will das erreichen, so was brauche ich dafür? Was muss ich leisten? Ist das überhaupt möglich? Weil manchmal hängt es ja auch von externen Faktoren ab. Habe ich im Sales überhaupt genug Leads, um auf mein Vertriebsziel zu kommen? Ja, das sehe ich auch schon an einem Montag oder am Dienstag und nicht erst freitags, wenn ich mit meinem Teamleiter die KPIs bespreche. Und wenn ich am Dienstag schon sehe, ich habe zu wenig Leads, dann kann ich ja zu meinem Teamleiter gehen und sagen, hey, ich habe zu wenig Leads, wo kriegen wir die irgendwie hin? Und er kann agieren oder ich kann selber agieren und kann es mir dadurch tatsächlich auch ein bisschen leichter machen und habe auch eine Begründung im Zweifelsfall, warum ich es nicht geschafft habe diese Woche und dass ich alles probiert habe, es zu schaffen. Ne? Also das ist ja, es schafft ja auch Transparenz, weil viele Mitarbeitende handeln ja nicht irgendwie aus bösen oder schaffen ihre Zahlen nicht aus bösem Gewissen, sondern vielleicht auch einfach, weil es Setups gerade nicht hergibt oder weiß der Geier was. Und umso transparenter ich das mache, umso mehr kann ich in Zweifelsfall auch Veränderungen herbeiführen.
Also das heißt, ja. Deine Tipps ganz konkret an die Führungskräfte sind jetzt welche?
Die Leute auch selber zu dieser Transparenz zu sensibilisieren, dass sie sich angucken, was mache ich tagtäglich, was hat das für ein Outcome und wie kann ich da besser werden? Ne? Weil die meisten wollen ja besser. Keiner will ja eine schlechte Leistung abliefern. Ne? Und
also es geht letzten Endes darum, ja auch Verständnis zu schaffen, weshalb die KPIs sozusagen da sind und da entsprechend auch die positiven Seiten beleuchten. Wie hast du denn damals das Thema KPIs empfunden? Ich meine, du hast ja bei Perm 4 auch nach KPIs gearbeitet. Was war so deine, als du noch keine Führungsaspekte im Hinterkopf hattest, wie hast du das wahrgenommen?
Ja, also ich habe schon den das auch Druck wahrgenommen, irgendwie KPIs zu erreichen. Aber für mich gehörte das einfach auch dazu. Also es war jetzt für mich nicht schlimm. Und ich habe mir damals, ich bin so ein Typ, ich kann sehr rational denken und habe dann einfach geschaut, habe das runtergebrochen, was ist jetzt eine einzelne KPI zum Beispiel wert? Ne? Und habe dann geschaut, ich mache im Schnitt, hatte ich damals wahrscheinlich 25.000, 26.000 mit einer Platzierung gemacht. Und wie war der Weg dahin? Wie viel Offer mussten ausgesprochen werden? Wie viele Kandidaten waren in finalen Gesprächen? Und das kannst du dann ja runterbrechen bis auf jeden einzelnen Call, ne? Also den du führst. Und dann weiß ich, auch wenn jetzt ein Kandidat zum Beispiel Nein sagt oder ein Unternehmen Nein zu mir sagt, was hat das für einen Wert? Also auch in Euro das Ganze beziffern. Und wenn ich dann am Ende der Woche und als 360-Grad-Berater machst du ja keine 5, 6 Platzierungen im Monat, zumindest nicht im Finance-Segment. Wenn du 2 machst, ist es ja schon ganz gut. Und in der Regel sind die ja am Ende des Monats, ne? Thema Kündigungsfrist. So, und das heißt, du hast ja auch im Zweifelsfall 3 Wochen, wo du so ein bisschen im Dunkeln tappen kannst, wenn du nicht auf deine KPIs guckst. Und ich wusste immer, wenn ich die und die Leistung freitags erbracht habe, konnte ich mit einem guten Gewissen auch ins Wochenende gehen, weil ich wusste, statistisch wird's wieder zu einer Platzierung führen. Ne? So hat mir das eigentlich immer geholfen, dass ich wusste, ich habe genug reingeworfen in den Topf oder in den Trichter um am Ende dann auf das übergeordnete Ziel dann Platzierung zu kommen.
Ja, ist eigentlich ganz interessant. So hat dann am Ende jeder Call oder jeder CV-Send, jeder Auftrag, den du bekommst, hat am Ende ja auch dann seinen Wert irgendwie, ne? Also wenn du diese Rückrechnung machst von dem übergeordneten Umsatz, wie viele Platzierungen brauche ich, um mein Ziel zu erreichen, ne? Für diese Platzierung, wie viele Vertragsangebote mussten ausgesprochen werden, wie viele Jobs sozusagen habe ich gezogen, wie viele Calls habe ich gemacht für die Jobs oder auch wie viele Kandidaten habe ich qualifiziert. Ja, also es ist letzten Endes, gibt so ein bisschen mehr auch Kontrollierbarkeit, ne, und Steuerbarkeit, weil viele haben ja so das Gefühl, okay, ich arbeite und irgendwie kommt am Ende irgendwie nichts bei rum oder auch der Abschluss ist noch in so weiter Ferne. Ne? Ja. Also es kann eigentlich auch zur Motivation beitragen,
absolut,
als dass es demotiviert.
Ja, ne? Absolut. Und gerade bei Berufsanfängern ist das, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Wenn du 1, 2 Jahre erfolgreich in dem Bereich bist, dann weißt du ja in der Regel auch, wie du da hinkommst oder hast zumindest ein ganz gutes Gefühl. Wenn du aber so noch in der Probezeit bist, in einer KPI-getriebenen Beratung, so dann hast du ja, das heißt ja jeden Tag Angst, okay, bin ich nächsten Monat noch hier? Also, so, also wir hatten, bei uns war es teilweise wirklich so, die Fluktuation war so hoch. Und wenn du dann wusstest, dass du zumindestens fleißmäßig alles getan hast, um den nächsten Schritt zu gehen, dann war das ja super beruhigend. Und ja.
Ja, also da wären übrigens in diesem Prozess auch, wären auch immer wieder die Defizite von Führungskräften deutlich, finde ich.
Ja.
Ja, weil wenn ich jetzt mit auch Geschäftsführern arbeite, Führungskräften arbeite und dann eben auch wir anfangen, also wir führen KPIs ein, wir fangen an, die KPIs zu tracken und dann ist ja die tatsächlich spannende Frage, was passiert, wenn das Gegenüber die Kennzahlen nicht
Ja.
erreicht? Was hast du denn gemacht? Ja, und dann kommt ganz oft leider einfach nur auch die Antwort, ja, also ich habe sie daran erinnert und ich habe gesagt, wie wichtig es ist, aber ja, ich habe gesagt, mach, ne? Und ich sag, na ja, das hilft natürlich nicht, weil letzten Endes deine Leute ja auch befähigt werden müssen, die KPIs zu erreichen, ja. Und wenn du das Gefühl hast, es ist ja auch für dich als Führungskraft wichtig zu wissen, was kann ich eigentlich abverlangen, ne? Und im Idealfall hast du den Job natürlich in der Vergangenheit gemacht, dann weißt du, was geht. Und wenn du dir mittlerweile nicht mehr sicher bist, ob die KPIs auch ja noch marktkonform sind oder noch zeitgemäß sind, dann sich mal neben dran zu setzen und auch den Beratern zu zeigen, dass es geht, die, keine Ahnung, 25 Auswahlen in 2 Stunden zu schaffen oder die 5 Entscheidungsträger zu sprechen oder. Und während des Prozesses wird einem dann auch deutlich, wenn man mal neben dran sitzt, was hält die Berater denn aktuell davon ab? Nur ich habe das Gefühl, dass sich viele Führungskräfte das da irgendwie einfach machen oder vielleicht auch so ein bisschen ihnen gar nicht bewusst ist, dass sie das machen könnten und ja, einfach dann nebendran stehen, Schultern zucken und sagen, okay, du hast es nicht gemacht, aber mach jetzt, das ist wichtig.
Ja, du gibst
Na, also dann
Verantwortung
auch
ab
diesen
dann, ja.
Effort, ja, diesen Effort zu tätigen als Führungskraft, es dem Berater zu zeigen, weil
Ja.
ich meine, wenn sie kommen, sind sie maximal motiviert, sage ich mal, auch den Job gut zu
Ja.
machen. Und ich kann davon ausgehen, dass sie Lust drauf haben. Nur schlechte Führung ist halt, wenn ich während der Zeit immer mehr Elemente draufpacke, die demotivieren.
Ja.
Ja, und das ist natürlich, hat natürlich auch mit Führung in Bezug auf KPIs zu tun, ne? Also bin ich unterstützend da oder verlange ich einfach nur?
Ja, absolut. Genau. Und manchmal wissen die ja gar nicht, wie es geht. Also die wollen ja, und denen
Natürlich,
fehlt dann
ja,
das
genau.
entsprechende Werkzeug. Und das
Ja.
meinte ich mit dem Nachschulen. Also das ist ja ganz oft das Thema, dass wir
Ja.
dann feststellen, also wir zum Beispiel mit den Teamleitern sitzen wir zusammen. Wir haben dann immer eine Notiz, für die letzte Woche und gucken, wie waren Aktivitäten letzte Woche? Was ist das Ergebnis dann dieser Aktivitäten, also Qualität? Und was geben wir dann den Leuten auch individuell für die Woche mit und gucken uns dann rückblickend an, haben die das hinbekommen und
Ja.
beschließen auch entsprechende Maßnahmen. Ne? Zum
Ja.
Beispiel hier nochmal im Sales das Thema am Empfang vorbeikommen, nochmal gezielt dabei Person A schulen, ne? Weil wir festgestellt haben, super viele Aktivitäten im Sales, ja, aber relativ wenig Aufträge. Dann haben wir uns die Aktivitäten angeguckt und festgestellt, ah, okay, ruft immer beim Empfang an, kommt aber nie irgendwie zum Ansprechpartner durch. Heißt, wir müssen da nochmal nachschulen, es vielleicht auch mal vormachen, daneben sitzen und dann beobachten, stellt sich eine Verbesserung dieser konvertiert diese KPI einfach besser von Woche zu Woche, ne? Und das ist
Ja,
aus meiner
ja.
Sicht, wie du mit KPIs gut und qualitativ führen kannst, ne? Was du nicht machen solltest, ist, weil wenn es kein Fleißthema ist, ja, dann kannst du dem Mitarbeiter ja nicht vorwerfen, dass er irgendwie faul war oder nichts getan hat. Und das kannst du ja
Ja.
an der Aktivität erkennen, dass er fleißig war. Die Frage ist nur, was ist am Ende
Was kommt rum?
rumgekommen? Genau.
Ja, und hier ist natürlich auch nochmal so ein kleiner, feiner Unterschied, ne? In dem Moment, wo man sieht, dass man gemonitort
Ja.
wird und das auch entsprechend nachverfolgt, was würdest du sagen, wie kann man es trotzdem erreichen, dass das Team das jetzt nicht als negativ empfindet und als, oh, jetzt stehen die mir wieder im Nacken und gucken da irgendwie auf meine Calls? Also wie kann man das wirklich erreichen, dass sie das auch als, ja, natürlich vielleicht ein bisschen unangenehm empfinden, aber unangenehm im Sinne von, ich werde aus meiner Komfortzone rausgebracht und es ist am Ende ja auch gut, weil ich will ja was lernen, ich will ja besser werden. Also wie kann ich es machen, dass es unterm Doppelstrich dann doch angenehm für mich ist, dass ich so vielleicht auch gläsern bin teilweise?
Ja, das ist eine schwierige Frage, ne? Ich glaube, es kommt auch immer auf die Zeit an, in der du dich befindest, ne? Also wenn du jetzt, wenn alles Bombe läuft und du willst noch mehr rausholen, ist ein Mitarbeiter sicherlich eher bereit, dahin zu gucken, wie er sich noch besser, mehr verbessern kann, ne? Wenn es halt schlecht läuft, und natürlich ist der Druck dann da, und dann ist es ja für uns als Führungskräfte auch nicht angenehm, schlechte KPIs anzusprechen. Ich finde es, wie ich eben sagte, also du kannst die Leute immer nur dazu sensibilisieren, dass das eine Hilfestellung ist, ja, und dass jetzt jemand nicht gekündigt wird, wenn er mal eine Woche die KPIs halt nicht erreicht. Und ich finde auch generell das ganze Thema, wie gebe ich mich als Führungskraft? Bin ich eher verschlossen? Rede ich mit dem Team? Bin ich auch offen für Wehwehchen beispielsweise? Also das ganze Thema Unternehmenskultur, ne, wie ist die Stimmung im Unternehmen? Das kannst du ja auch messen. Das ist jetzt keine KPI bei uns, aber das spielt ja mit rein. Und wenn ich generell ein offenes Miteinander geschaffen habe, dann sind und erkläre, was diese KPIs so für die da sind und warum wir die brauchen, ja, und die Leute dazu sensibilisiere, dass die auch selber nutzen für ihren Erfolg, weil die Leute wollen ja erfolgreich sein.
Ja.
Ich glaube, dann kann es auch Spaß machen, weil ich merke das auch bei Leuten, die wir haben echt so oldschool hier im Sales eine Tafel, wo die halt dann Striche machen zum Beispiel. Und wir haben jetzt einen neuen Mitarbeiter, der ist total hibbelig, wenn er da einen Strich machen kann. Ne? Also der findet das total, ja, so, der ist dann auch total stolz, und das ist auch total,
ja, super.
Ja, und das ist ja auch cool. Also für den ist das jetzt zum Beispiel gar nicht so was Negatives, weil wir ihm das aber auch von Anfang an nicht als etwas Negatives dann nahegelegt haben, ne, sondern eher als Hilfe, ja.
Ja. Ja, ich glaube, das ist auch in der aktuellen Zeit ein bisschen ein sensibles Thema zu fordern.
Ja.
Ne? Also das ist ja jetzt gerade auch nicht so on vogue. On vogue ist ja gerade auch, wenn man jetzt die LinkedIn-Bubble anguckt,
genau,
eher so: Mitarbeiter, was wollt ihr? Und wir machen es jetzt hier super bequem, alles prima. Aber dass am Ende natürlich immer noch auch Geld verdient werden muss und dass beide ihr Commitment gegeben haben. Auch der Arbeitgeber muss sagen, okay, hey, es macht für mich Sinn, dass du da bist. Nicht nur, ne, das Team muss Lust haben, sondern auch der Arbeitgeber muss Lust haben. Und da sind natürlich dann oft auch gewisse Bedingungen dran geknüpft, weil wenn jemand Leistung eben nicht bringt, dann wird das nichts.
Genau.
Ne? Also ich glaube, das ist so dieser schmale Grat, immer wieder auch auszubalancieren, zu sagen, ja, mir ist es wichtig, dass es dir gut geht, Mitarbeiter. Wichtig ist es aber auch, dass dir das genauso wichtig ist in Bezug auf mich.
Ja.
Ne? Also, dass es ja nicht so eine One-Way-Street ist. Und ich denke auch, dass es viel mit einer inneren Einstellung zu tun hat. Also es muss ein Selbstverständnis von der Führungskraft da sein, dass es auch fordern kann. Das ist, denke ich, wichtig. Und natürlich auch eine Akzeptanz dessen, dass KPIs am Ende auch nur Indikatoren sind. Ne? Also, dass man trotzdem auch nochmal drauf gucken muss, sagen muss, okay, hey, wenn da jetzt was nicht stimmt, okay, ich gehe immer erstmal vom Positiven aus, nämlich, dass du deinen Willen zeigst und die Arbeit gemacht hast. Deswegen lass uns mal doch gucken, woran es liegt. Und am Ende kann ja auch sein, dass der Markt einfach halt eine Bewegung macht, dass der Output halt schwieriger wird. Also es ist ja auch aktuell so, dass man mehr Aktivität reingeben muss, dass die Conversions vielleicht nicht mehr so sind wie in der Vergangenheit. Ne? Und da darf man eben auch als Führungskraft sich nicht zu fein sein, sich auch mehr nebendran zu setzen, vielleicht auch selber wieder Calls zu machen und zu schauen und vielleicht auch zu registrieren, hey, es ist tatsächlich kein Mitarbeiterthema, der macht, was er kann. Ne? Es ist jetzt wirklich auch der Markt. Also da auch die Offenheit zu haben, sich wieder selber die Hände schmutzig zu machen und zu schauen und zu validieren, ist, denke ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt.
Ja.
Ne? So dieses, wir sitzen alle in einem Boot.
Absolut. Und die Leute auch bestärken, also auch zu Teilergebnissen bestärken. Also wenn jetzt jemand diese Woche fleißig war und ist nicht auf seine KPIs gekommen, so dann kann ich dem Mitarbeiter sagen, hey, danke, dass du so Gas gegeben hast diese Woche. Ne, also auch das ist ja gute Führung, auch wenn ich dann meiner Führungskraft erklären muss, warum wir auf diese KPIs nicht gekommen sind. Ne? Also warum wir jetzt nicht so und so viele CV-Sends gemacht haben im Recruiting. Aber wir haben zig Gespräche geführt, ne? Und die Leute haben wirklich bis abends 20 Uhr da gesessen und telefoniert. Und das auch mal wertzuschätzen, ne? Bei den Mitarbeitern ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn eine Person sich im Unternehmen nicht gesehen oder gewertschätzt fühlt. Ne? Ich glaube, das ist ein Thema Wertschätzung, ist ein großes großes Thema. Geht ein bisschen in die Richtung, wie du eben sagtest, du hast deine KPI nicht geschafft, guck jetzt, dass du es schaffst, ne? Wenn du aber sagst, du hast die KPI nicht geschafft, ich habe gesehen, aber dass du richtig Gas gegeben hast,
dass du es versucht hast,
ja. Danke dafür, lass uns bitte mal hinsetzen und gucken, wie du dir das Leben leichter machen kannst, wie du vielleicht gar nicht so viele Aktivitäten erzeugen kannst, um auf ein besseres Ergebnis zu kommen, ist eine ganz andere Art und Weise und ist aus meiner Sicht auch viel wertschätzender, als einfach nur zu sagen, bekomm deine KPIs hin.
Ja, und ich denke, dass es auch hilfreich ist, immer wieder auch als Führungskraft klar zu machen, dass man sich ja, dass sich alle auf einer gemeinsamen Reise befinden, ne? Also das heißt, diese Unternehmung an sich ist ja eine gemeinsame Reise, wo alle ein Ziel haben sollten, nämlich, dass am Ende eben natürlich eine gewisse Performance, ein gewisses Umsatzergebnis auch erwirtschaftet wird, weil über dieses Umsatzergebnis können die Löhne gezahlt werden, können Karriereperspektiven aufgehen etc. pp. Und wenn ich mich, also mein Ego, ein bisschen mehr aus der Gleichung rausnehme und sage, es geht jetzt nicht darum, dass ich jetzt Recht habe und ich mich verteidigen muss und ich doch aber alles gemacht habe, sondern dass ich mich als ein Teil eines Ganzen betrachte, der ein Ziel erreichen möchte und dann natürlich auch sage, okay, ja, irgendwie hat es jetzt nicht so funktioniert, aber lass uns doch mal hinsetzen und gucken, wie kann es besser funktionieren? Wie kann ich meinen Teil dazu beitragen? Weil ich will ja, ich habe mich ja committed, ob meine Arbeitskraft, ob meine Unterschrift unter dem Arbeitsvertrag, dass ich dir bei deiner Mission helfe. Ja. Na, und dann lass uns das mal anschauen. Also auch so dieses, und das richtet sich vielleicht an die Mitarbeiter jetzt direkt auch in dem Zusammenhang, dass man sagt, okay, du stellst ja deine Arbeitskraft zur Verfügung. Es ist, wir alle kämpfen eigentlich für ein Ziel und das auch mal so ein bisschen wegzunehmen von persönlichen Befindlichkeiten. Mhm. Ja, weil es geht am Ende nicht um dich als Person, weil du bist so, wie du bist, super. Ja, nur darfst du in gewissen Bereichen noch was lernen und wir sind hier da, um dir es auch beizubringen.
Absolut, ja. Ja, ich meine, das ist in einem 360-Grad-Modell, glaube ich, einfacher, dieses Thema Verantwortung zu transportieren, als jetzt bei uns, ne, wo wir ja eher 180 Grad machen, aber ich bin auch ein Freund davon, den Leuten immer zu sagen, hey, du hast eine Verantwortung und das sind auch die Konsequenzen, nicht nur für dich, sondern auch für Mitarbeiter XY und für die Firma im Gesamten, wenn wir das nicht hinbekommen. Und ich finde, das ist ganz ganz wichtig. Es gibt Leute, die nehmen das natürlich ein bisschen ernster, manche werden dadurch weniger motiviert, aber ich habe auf jeden Fall sehr positive Erfahrungen damit gemacht, die Leute da auch so ein bisschen in diese Verantwortung für andere mit reinzunehmen, ne? Weil die wenigsten Leute wollen ja nicht anderen helfen, ne? Oder irgendwie im Weg stehen, ne?
Ja, das stimmt. Weil du hast jetzt gerade angedeutet, ihr habt eher ein 180-Grad-Modell. Du hast ja auch beim André ein bisschen mehr auch noch dazu erzählt, wie ihr aufgestellt seid. Magst du uns da vielleicht ganz kurz mal abholen und einfach mal so ein paar Kennzahlen nennen oder KPIs nennen, mit denen ihr so managt, um einfach zu gucken, wie ist das auch im Vergleich?
Ja, also wir haben im Prinzip einen Sales-Bereich, die machen halt die Kundenakquise, also die gucken sich Stellenanzeigen an und machen auch Kaltakquise. Und in dem Bereich ist auch das Thema telefonischer Ident angesiedelt. Mhm. Ne? Und das sind die im Prinzip mit Cover Stories in den Unternehmen anrufen und Erstgespräche für die Recruiter in Berlin organisieren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen. Und die Recruiter, die übernehmen dann die Kunden, machen eine Projektbesprechung und suchen auch die Kandidaten und geben halt Ziellisten von Kandidaten dann in den Vertrieb. Mhm. So, und dann gibt es zum Beispiel im Ident hat einer, der jetzt zu 100% Ident macht. Wir haben das so ein bisschen aufgeteilt. Wir haben 2, 3, die machen 50-50 Sales und 50% Ident. Aber am einfachsten ist, wenn jetzt einer Ident macht, der hat das Ziel pro Woche 25 Erstgespräche per telefonischen Ident zu organisieren. Mm. Ne? Und dann gucken wir uns an, okay, hat er das geschafft? Wie viele Aktivitäten hat er erzeugt? Also Aktivitäten sind dann Anrufversuche zum Beispiel. Und das gucken wir uns auf Wochenbasis an. Und da gibt es dann, also diese übergeordnete KPI, 25 neue Kandidaten ranzuholen, die ist für jeden gleich. Also je nach Anteil, wenn du jetzt 50% machst, dann hast du halt 12,5 im Schnitt. So, und der eine braucht dann zum Beispiel dafür 80 Aktivitäten und der andere braucht nur 60. So. Mhm. Und wenn der normalerweise 80 Aktivitäten braucht, aber jetzt irgendwie nur 70 gemacht hat, dann wissen wir ja, okay, bitte hier hab das selber auf dem Schirm, gib ein bisschen mehr Gas, dass du einfach mehr Anrufversuche machst. Und das kann er selber steuern im Prinzip. Und darüber steuern wir zum Beispiel das Thema Ident. Ne? Ident hängt auch damit zusammen, wie viel Headhunting-Kandidaten oder Ident-Kandidaten werden überhaupt aus dem Recruiting freigeschaltet. Also müssen wir uns auch angucken, dass jeder
Was
Recruiter
kommt über, ja, Recruiting.
Ja, pro Woche zum Beispiel ist eine Kennzahl zwei Prio-Projekte dann in Ident gibt oder für den Ident markiert. Und pro Prio-Projekt müssen beispielsweise 10 AA-Kandidaten drauf sein, wo der Identer dann nochmal extra Aufwand betreibt. Ne? Also kannst du einfach im Empfang anrufen, versuchen, dich durchstellen zu lassen. Oder gibt verschiedene Wege.
Ja, genau.
Müssen wir jetzt nicht drauf. Das kennst du sicherlich auch noch aus deiner Praxis.
Grüße genau. An Hakan, genau.
Grüße an Hakan Schieting, genau. Also und so steuern wir das. Ne? Du hast übergeordnete Zahlen, die wir erreicht haben wollen, und dann gucken wir uns dann individuell an, wie viel braucht eine Person im Schnitt und ist es aktuell eher ein Quantitätsthema oder ein Qualitätsthema. Und die Recruiter, die sollen so um die 15 Erstgespräche mit Kandidaten führen, mhm, ne, pro Woche und 5 Lebensläufe versenden. Das sind so die übergeordneten KPIs. Ne? Und auch da gucken wir uns dann individuell wieder an, ne, wie konvertiert das Ganze. Ne? Also wenn du jetzt 15 Erstgespräche brauchst, um 5 CV Cents zu machen, dann ist es gut. Ne? Aber wenn du jetzt 20 brauchst, dann kann es sein, dass entweder die Kandidaten nicht richtig passen oder die Person einfach noch einen Schulungsbedarf hat, was so das ganze Thema Wechselmotivation erarbeiten angeht, zum Beispiel. Ne? Aber so, das sind so unsere KPIs. 15 Erstgespräche, 5 CV Cents im Recruiting, 25 neue Kandidaten pro Woche im Ident. Und ja, ich sag mal, wenn jetzt einer 100% Sales macht, dann ist die Erwartung so bei 8 Kundenprojekten pro Monat.
Mhm. Ja. Da ist natürlich dann auch wichtig, dass ihr ein System habt, was euch dabei unterstützt. Ne? Wahrscheinlich arbeitet ihr da auch sehr akribisch mit eurer Datenbank oder macht ihr das noch alles Excel und Strichliste und am Ende des Tages eintragen?
Ja, haben wir tatsächlich bis vor kurzem noch machen müssen. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil wir letztes Jahr auf ein neues System umgestellt haben. Wir arbeiten jetzt mit MySolution. Das ist ein Salesforce-basiertes System. Mhm. War uns auch wichtig, ein Salesforce-basiertes System zu haben, einfach aufgrund der Möglichkeit, sehr, sehr genau auf KPIs und Aktivitäten zu gucken, weil Salesforce da einfach sehr gut ist. Mhm. Und was halt ein bisschen länger gedauert hat, ist so diese ganzen Auswertungen auch erstmal zu definieren, was gucke ich mir an, was brauche ich für ein Zahlenwerk und das dann halt an externen Berater zu geben, der das dann umsetzt, dann nochmal Feintuning zu machen und natürlich auch die Leute zu sensibilisieren, dass sie das System auch so nutzen, dass du saubere KPIs halt rausbekommst am Ende des Tages. Und das hat halt, wir haben es glaube ich vor einem Jahr eingeführt und wir haben jetzt seit Anfang des Jahres halbwegs verlässliche KPIs aus dem System heraus. Ne?
Ja.
Vorher war es halt so, dass die Teamleiter parallel dann eine Excel-Tabelle geführt haben und die Zahlen sich dann eingeholt haben und auch nachgeprüft haben. Ne? Also das System wird uns immer weiterhelfen, glaube ich, dabei es einfacher zu machen, nur auf Tagesbasis auch gucken zu können. Das ist halt sehr, sehr spannend, ja.
Ja, okay. Also so ein paar abschließende Gedanken nochmal dazu, jetzt auch, wo ihr das im System habt, beziehungsweise wo ihr es grundsätzlich auch etabliert habt. Am Anfang hast du ja gesagt, das ist auch mitgewachsen, ne, am Ende mit der Firma, dieses Thema
absolut.
Kennzahlen. Du bist ja, wann bist du hands-off gegangen vom der Führung, vom operativen Billing her?
Ich habe dieses Jahr auch noch Umsatz gemacht.
Ich glaube, letztes Jahr warst du auch schon hands-off und hast irgendwie 500.000 gemacht oder so,
ja,
oder?
Nebenbei,
oder irgendwie so
das
war das doch. Nebenbei, ja.
Ja, also es hat immer noch ganz, mir macht es ja auch Spaß und mittlerweile fällt es mir auch leichter, aber Ziel ist es, dass ich dieses Jahr relativ wenig noch mache. So ganz, ich finde es gar nicht so schlecht, drin zu bleiben. Also ich führe immer noch Erstgespräche mit Kandidaten, aber eher zum Beispiel mit Partnern von großen Kanzleien, so auf dem Level und auch nicht so viel. Also ich mache 2-3 Gespräche die Woche. Also es sollte eigentlich komplett ohne mich laufen ab diesem Jahr. So, das kann man so sagen. Ja.
Und vielleicht da nochmal so ein abschließender Gedanke, welche Rolle spielen Kennzahlen und spielt das System bei diesem Vorhaben aus deiner Sicht?
Ja, eine extrem große. ne? Weil umso weniger ich ja selber operativ im Umsatz beteiligt bin, umso mehr muss ich ja von oben eine Orientierung haben, warum es mal nicht läuft. Ne? Also in guten Zeiten, wenn wir jeden Monat so und so viel Umsatz machen, gucke ich natürlich weniger hin, als in Zeiten jetzt seit 2024 ist es ja konjunkturell, ihr hattet, glaube ich, du und der andere hattet auch mal drüber gesprochen beim Podcast Aktuelle Zahlen.
Ja.
Hast du ja schon einen starken Rückgang gesehen, zum Beispiel bei Stellenanzeigen und sowas. Und da ist es für mich als Führungskraft ja unerlässlich hinzugucken, wenn wir weniger Leads haben, was wird dann zum Beispiel mit diesen Leads gemacht halt, ne? Also umso mehr ich rausgehe aus dem Tagesgeschäft, umso mehr brauche ich halt KPIs. Und wenn ich nicht mehr direkt führe, was ja bei uns im Prinzip auch der Fall ist, ne? Also ich führe ja Führungskräfte,
Ja.
dann brauche ich noch mehr KPIs, ne? Weil du hast ja auf jeder Ebene immer ein bisschen Qualitätsverlust, was ja auch ganz, ganz logisch ist eigentlich. Aber wenn ich das nicht messen kann, dann bin ich halt bin ich die ganze Zeit im Blindflug unterwegs, ne? Also von daher.
Amen. War das ein gutes
Amen.
Schlusswort, würde ich sagen?
Weiß ich nicht. Das
Nee, ist es tatsächlich. Also ich meine, es ist einfach ein immer wiederkehrendes Thema. In die eine als auch in die andere Richtung wird es diskutiert, ne? Aber wie du sagst, also es ist eigentlich für eine Führungskraft, die ein Unternehmen aufbauen möchte und sich da wirklich rausziehen möchte, auch irgendwann, ist es
extrem wichtig, ja.
alternativlos. Ja, also du musst letzten Endes da deine Mannschaft auch an ein System gewöhnen, System im Sinne von wirklich technisch, also CRM, ATS, wie auch immer, oder Salesforce-System, aber auch ein System grundsätzlich, dass konkrete Aufgaben verteilt werden mit entsprechend Ergebniserwartungen und so weiter. Und das gibt ja am Ende auch Sicherheit, ne? Also es ist ja letzten Endes dann vielleicht auch noch, wen stelle ich mir ein? Also ich persönlich habe es damals auch eher als hilfreiche Richtung empfunden als Mitarbeiter, weil ich wusste, okay, ja, Deal ist vielleicht noch nicht in Sicht, aber ich habe das gemacht, was ich machen kann, und dann kann ich auch beruhigt nach Hause gehen, ja, und kann auch abschalten, ne? Und das ist vielleicht auch etwas, was
Absolut.
entgegen der allgemeinen Besprechung eher noch dabei hilft, dass Mitarbeiter länger im Unternehmen bleiben, auch mehr den Einstieg wirklich auch nachhaltig schaffen und nicht früher rausfallen, weil sie immer das Gefühl haben, irgendwie auf Blindflug unterwegs zu sein und nicht wirklich zu wissen, was man eigentlich machen muss, um erfolgreich zu sein. Ne? Also dieses zu wenig an Führung, was viele Führungskräfte manchmal geben möchten, um attraktiv als Arbeitgeber zu sein, schnellt ab, denke ich manchmal auch zurück, dass man sagt, okay, wenn ich gar keine Orientierung groß habe als Mitarbeiter, dann ja, bin ich unsicher und dann habe ich irgendwann auch keine Freude mehr.
Ja, absolut. Also 100 kann ich 100% bestätigen. Und wir sind halt im Projektgeschäft unterwegs, ne? Also du hast nicht kein
Ja.
Massensales wie im Einzelhandel zum Beispiel, wo du tagtäglich Umsatz machst, sondern wie eben auch schon gesagt, ein 360-Grad-Berater macht vielleicht zwei, drei Platzierungen, wenn er gut ist im
Ja.
Monat, ne? Also
Da kann der Weg schon mal
das
länger sein
und
dann.
genau, und genau das ist das Thema. Und auch bei einer ganzen Firma, ne? Wenn ich jetzt als Geschäftsführer weiß, wir haben alles getan und der Monat ist vielleicht nicht so gut, wird wahrscheinlich der nächste Monat dafür etwas besser.
Ja, wenn man die Pipeline geschaffen hat, ja.
Ja, genau.
Ja, schön. Mensch, Alex, vielen Dank, dass wir uns zu dem Thema mal zusammenfinden konnten. Es ist immer schön, auch noch mal aus der Praxis so ein paar Gedanken, Anregungen und Inspirationen zu bekommen, und dass du da so offen auch deine Gedanken geteilt hast. Ich würde einfach sagen, ich würde dein LinkedIn-Profil verlinken in die Shownotes, wenn jemand Fragen hat oder noch mal nachkarteln will, sich bedanken möchte, wie auch immer. Dann kann er dich gern über LinkedIn direkt adressieren.
Sehr gerne.
Und ja, ansonsten sieht man sich vielleicht auch auf einer der nächsten EBSCO-Veranstaltungen.
Bestimmt.
In diesem Sinne, vielen Dank dir, Alex, gell? Bis
Ich
bald.
danke dir. Bis bald. Tschüss.
Ciao.